2. Petrus 2, Vers 15 heißt es, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Auf dieser Erde wohnt keine Gerechtigkeit. Wir sehen immer wieder Lichtblicke von Gerechtigkeit, doch Wohnung genommen hat die Gerechtigkeit nicht auf dieser Erde. Sie wird an vielen Enden und Ecken dieser Welt vermisst. Sie wird oft angefleht und angerufen, herbeizukommen. Sie wird vermisst und ihr Fehlen wird von vielen auch ausgenutzt und missbraucht. Sie wird verspottet und nicht gefürchtet, die Gerechtigkeit Gottes. Doch der Tag kommt, wo Gerechtigkeit Wohnung nehmen wird und alle Ungerechtigkeit dafür ausziehen muss. Es muss Platz schaffen, damit Gerechtigkeit Wohnung nehmen kann. Ungerechtigkeit wird das Feld räumen müssen, damit Gerechtigkeit einzieht. Damit Gottes neue Welt kommen kann, müssen zuvor alle Feinde Gottes, alle Ungerechten besiegt und aus dem Weg geräumt werden. Sie müssen ihr gerechtes Urteil finden und verwahrt werden, damit sie keinen Zugang zu Gottes neuen Welt, neuen gerechten Welt finden. In der Offenbarung sind uns zuletzt die Feinde Gottes und der Gemeinde nacheinander vorgestellt worden. Der Satan, das Tier, der falsche Prophet und auch Babylon. Jetzt müssen sie in umgekehrter Reihenfolge diese Bühne wieder verlassen, damit Gott mit seinem Volk zum Ziel kommen kann. Die ewige, ungetrübte Vereinigung und Gemeinschaft mit seinem Volk. Damit das geschehen kann, müssen diese Schergen die Weltbühne wieder verlassen. Babylons Fall und Untergang haben wir zuletzt bereits mit Freude studiert und hoffnungsvoll wurde unser Herz fröhlich mit diesem Ausblick. Babylon ist gefallen. In unserer Betrachtung heute wendet sich heute das Gericht Gottes dem Tier und dem falschen Propheten zu. Sie finden ihr Gericht und die Ende. Sie verlassen diese Weltbühne. Wir möchten den Text lesen. Das ist Offenbarung Kapitel 19 von Vers 11 bis Vers 21. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchtem Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in den Himmeln sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des Weines und des Grimmes des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Wir bekommen hier in der Offenbarung eine neue Vision oder ein neues Bild. Es wird ein Reiter vorgestellt, der in Gefolgschaft einer großen Armee im Himmel zu erblicken ist. Und dieses Bild, das wir hier bekommen, das müssen wir wirklich sorgfältig betrachten und es muss sorgfältig wahrgenommen werden. Es ist ein majestätisches, kraftvolles Bild, voller Details und voller Tiefgang. Und ich möchte dich auffordern, heute dieses Bild, das uns hier präsentiert wird, vor deinem geistigen Auge mitzumalen und dir dieses Bild über unseren Herrn Jesus Christus einzuprägen. Denn es ist ein Bild, das dein Herz trösten, ermutigen und beleben und erheben wird zu deinem Herrn Jesus Christus hin. Es soll deine Freude mehren und deine seufzende Seele erquicken. Der Text beginnt damit, dass wir ein weißes, majestätisches Tier sehen, ein Pferd. Es ist ein Zeichen von Reinheit. Es ist das Schlachtross eines siegreichen Königs. Hier erscheint Jesus nicht auf die gleiche Art und Weise, wie er damals in Jerusalem einzog, wo gesagt wird, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers, so wie es angekündigt wurde bei dem Propheten. Nein, er kommt, um zu siegen. Er kommt auf einem weißen Pferd, ein Zeichen von Sieg. Und er kommt zu siegen, indem er seine Feinde ihrem gerechten Urteil zuführt. Das Erste, was wir über unseren Herrn Jesus Christus erfahren, der diesen Sieg bringen wird, diesen letztendlichen Sieg über das Tier und den falschen Propheten und alle Könige, die sich ihnen angeschlossen haben und alle, die den Namen Zeichen des Tieres angenommen haben, sie werden, ihr gerechtes Urteil von Jesus wird über sie siegen. Das Erste, was wir über Jesus erfahren, ist sein Name oder einer seiner Namen. Sein Name lautet Treu und Wahrhaftig. Dieser Titel Treu und Wahrhaftig scheint aus dem dritten Buch Makkabäer zu stammen. Und da geht es darum, dass Gott die Gebete Israels erhört, die darum beten, dass Gott seine Ehre verteidigt, indem er die Feinde seines Volkes vernichtet. Gottes Ehre ist an das Wohlergehen seines Volkes geknüpft und an das Bestehen seines Volkes geknüpft. Und indem er die Feinde seines Volkes vernichtet, wird sein Volk vor allen öffentlich rehabilitiert. Sie waren zuvor dem Spott ausgesetzt, sie waren vorher der Verfolgung ausgesetzt und jetzt stellt sich Gott öffentlich vor allen auf die Seite seines Volkes und vernichtet ihre Feinde und rehabilitiert damit sein geschundenes Volk vor den Augen der ganzen Welt. In diesem Zusammenhang taucht dieser Name Gottes im zweiten Buch Makkabäer auf, also als treuer und wahrhaftiger Gott, der sich auf die Seite seines Volkes stellt. Jesus ist treu und wahrhaftig. All seine Versprechen, alle seine Verheißungen sind an seinen Namen geknüpft. Er verliert seinen lauteren und reinen Namen und seine Ehre, wenn er seine Zusagen nicht erfüllt. Eine ältere schottische Christin, sie war dem Tode nahe und sie war trotzdem voller Frieden, voller Trost und voller Zuversicht. Und die Leute konnten sich ganz verstehen. Also du stehst kurz davor zu sterben. Wie kann das sein? Und sie antwortet auf diese Frage: Ich ruhe in der Wahrhaftigkeit und in der Macht des guten Namens Jesu Christi. Sollte ich in der Ewigkeit erwachen und mich unter den Verlorenen wiederfinden, würde der Herr mehr verlieren als ich, denn ich würde nur eine unsterbliche Seele verlieren, aber er hätte seinen guten Namen eingebüßt. Jesus stellt sich dem Tier, dem falschen Propheten und den Königen der Erde entgegen, weil er treu und wahrhaftig ist gegenüber seinem Volk. Sie sind die Verfolger und Verführer seiner Braut, seines Volkes, dem er ein Versprechen und Verheißung gegeben hat. Und so leiten ihn seine Treue und Wahrhaftigkeit in dem Kampf gegen die Feinde der Gemeinde. Jesus erscheint im Auftrag der Gerechtigkeit und seine Erscheinung ist die Erscheinung zum Gericht. Er kommt als gerechter Richter und er ist ein gerechter Richter, indem er einen gerechten Krieg führt. Ein Krieg, der um der Gerechtigkeit willen geführt werden muss. Die Feinde der Gemeinde, die Feinde Christi, müssen gerichtet werden. Das Gericht, das über sie kommt und das im weiteren Verlauf, gerade in den späteren Versen, berichtet wird, entspricht im Ausmaß und auch in der Schärfe, wie sie das Gericht trifft, der Gerechtigkeit Gottes. Also im Ausmaß und in der Schärfe, wie sie das Gericht trifft, entspricht es der Gerechtigkeit Gottes. Psalm 96, Vers 13 wird gesagt, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Oder in Apostelgeschichte 17 über unseren Herrn Jesus Christus, ab Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdenkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Jesus Christus ist dazu bestimmt, ein gerechtes Gericht über diese Erde zu bringen. Dass er in der Lage ist, das Gericht zu vollziehen über alle Feinde der Gemeinde, alle Feinde Gottes, sehen wir, wenn wir auf seine Augen achten, wie sie uns hier beschrieben werden. Seine Augen sind eine Feuerflamme. Das bedeutet, dass Jesus alles erblickt, alles durchschaut. Auch das Ungerechte, das in größter Verborgenheit und in tiefster Nacht geschmiedet und geplant wird und durchgeführt wird, auch das ist vor seinen Augen nicht verborgen. Wir durften vorher in der Offenbarung schon sehen, dass er mit diesen Feuerflammen, seinen Augen, die wie Feuerflammen sind, in der Lage ist, seine Gemeinde zu durchleuchten und die zu verzehren, die sich unter seine Gemeinde, unter sein Volk gemischt haben, um diese Gemeinde zu verführen. Und seine Feuerflammen, seine Augen mit Feuerflammen, offenbaren die Feinde des Kreuzes. Alle heimlichen Machenschaften, alle Verschwörungen, Angriffe auf sein Volk sind ihm nicht verborgen geblieben. Er durchschaut es. All die Momente, all die Zeit in deinem Leben, wo der Satan dir nachstellt, wo du versucht und verführt und angegriffen wirst oder auch geschmäht wirst, wo Satan seine feurigen Pfeile auf dich abgegeben hat, das ist alles vor Christus offenbar. Seine Augen sind wie Feuerflammen in Bezug auf die Feinde der Gemeinde. Dann wird uns gesagt, dieses in diesem Bild, neben diesem Namen, die er trägt und wie er aussieht, wird gesagt, er ist gekrönt mit vielen Kronen. Er trägt viele Diademe. In Offenbarung 12, Vers 3, da geht es um den Drachen, um die Schlange, um den Satan. Da wird gesagt, es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Also der Drache, wird uns gesagt, er trägt 7 Kronen oder 7 Diademe. In Offenbarung 13, Vers 1, da geht es um das Tier und es wird gesagt, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Der Satan und sein Repräsentant hier auf dieser Erde, das Tier, also ein gottesfeindlicher Machthaber, tragen 7 und 10 Diademe. Und es spricht davon, dass sie auf dieser Erde einen Anspruch stellen auf souveräne und allumfassende Autorität über diese Erde. Eine Autorität, die Jesus Christus alleine zusteht. Und dass Jesus Christus dieser Autorität zusteht, wird sichtbar in diesen vielen Diademen, diesen vielen Kronen. Er ist ein König über jeden Bereich des Universums. Also er trägt viele Kronen. Es ist nicht begrenzt, wie bei ihm mit den 7 den 10 Kronen bei Satan und dem Tier. Abraham Kuyper, ein niederländischer Theologe, hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, es gibt nicht einen Quadratzentimeter im ganzen Universum, über den Jesus nicht sagt, mein. Liebe Bruder, liebe Schwester, auch wenn Satan und seine Schergen übermächtig scheinen, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit überall zu sehen sind, die ganze Erde gehört Christus. Er trägt viele Kronen. Die Herrschaft des Satans und des Tieres ist zeitlich und in Kraft begrenzt. Christus dagegen herrscht in Ewigkeit. Dann wird uns ein weiterer Name genannt, den Jesus Christus trägt. Wahrscheinlich trägt er diesen Namen auf seinem Haupt oder auf einem Diadem. Satan und das Tier, sie tragen auf ihrem Haupt Namen der Lästerung gegen Gott. Christus trägt dagegen einen Namen und es wird gesagt, dieser Name ist ein Name, den er allein kennt. Das scheint sehr rätselhaft zu sein. Was ist das für ein Name, den niemand kennt? Ähnliches haben wir bereits in der Offenbarung vorher gelesen. Da heißt es in diesem Segensgruß an die Überwinder in Offenbarung 2, Vers 17, in den Sendschreiben wird gesagt: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Also hier in den Sendschreiben wird gesagt, dass die Überwinder, also die Gläubigen, einen Namen empfangen werden, den sie alleine nur kennen. Und der Ursprung für diese Stelle scheint in Jesaja 62, 1 bis 5 zu liegen. Lasst uns das mal aufschlagen. So, wenn es hier um die Diademe geht, wenn es um den neuen Namen geht, so scheint es seinen Ursprung in Jesaja 62 zu haben. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht still sein, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihre Rettung wie eine lodernde Fackel. Die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht mehr wird man dich Verlassene nennen und dein Land nicht mehr Wüste nennen, sondern man wird dich nennen mein Gefallen an ihr und dein Land Vermählte. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. Hier geht es um Jerusalem, das himmlische Jerusalem, die geliebte Stadt, das Volk Gottes. Und der Prophet gibt hier einen Ausblick auf die Rehabilitierung seines Volkes vor den Augen der ganzen Welt, ihre Rechtfertigung vor der ganzen Welt. Und dieser neue Zustand, in den dieses Volk gebracht wird, wenn Gottes vollkommene Herrschaft aufgerichtet wird, diese neue Herrlichkeit und Pracht des Volkes wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie einen neuen Namen bekommen und ein königliches Diadem. Das spricht von diesem neuen Stand, es spricht von dieser Rehabilitierung des Volkes. Und in Bezug auf das Volk weist es darauf hin, dass es ein Name ist, der nicht mehr in den Dreck gezogen werden kann. Ein Name, der nicht mehr verspottet werden kann. Ein Name, der nicht mehr geschmäht wird und verspottet wird hier auf dieser Erde. Ein Name voller Würde und Reinheit. Das Volk wird in einen königlichen Stand versetzt und Gott freut sich an seinem Volk, das nicht mehr der Schmach und der Schande ausgeliefert ist. Und interessant ist, dass das, was hier über das Volk gesprochen wird, in unserem Abschnitt in der Offenbarung, in Kapitel 19, auf Jesus Christus gemünzt wird. Dass wir Kronen erhalten und einen neuen Namen scheint darin begründet zu sein, dass Jesus Christus viele Kronen trägt und einen Namen hat, den er alleine kennt. Und wir mit ihm. Dieser Name, den Jesus Christus hier trägt, den niemand kennt, muss ein göttlicher Name sein. Alle anderen Namen, die in dieser Beschreibung Jesu Christi hier von Vers 11 bis Vers 16 genannt werden, sind göttliche Namen, die wir im Alten Testament finden, die für Gott gebraucht wurden. Also dies treu und wahrhaftig, das Wort oder König der Könige und Herr aller Herren. Eine Erklärung für diesen rätselhaften Namen könnte sein, dass es in der antiken Welt so geläufig oder Brauch war, dass die Kenntnis des Namens einer Person die Grundlage dafür bildet, Macht über diese Person ausüben zu können. Kenne ich den Namen einer Person, und an den Namen ist in der Bibel, wir sehen, da ist der Charakter dran gebunden. Also wer ist diese Person überhaupt? Also wenn ich den Namen einer Person kenne, seinen Charakter, kann ich ihn erforschen und durchschauen. Er ist für mich greifbar und deswegen in meinem Machtbereich. Und wir sehen, dass in diesem Sinne, dass auch in der Bibel auf Gott und die Gläubigen angewandt wird. Denkt an diesen Kampf, den Jakob führt und ringt mit diesem, wir gehen davon aus, dass unser Herr Jesus Christus ist, mit dem er dort kämpft und ringt. Und dann sagt Jakob: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er beantwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnet ihn dort, heißt das. Also er sagt ihm seinen Namen nicht. Also er ist für Jakob nicht greifbar. Er ist Jakob überlegen. Also Jakob kann, merkt, ich kann ihn nicht fassen. Er übersteigt mich. Oder in Lukas 10, Vers 22 heißt es, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Also wir sehen hier, es geht um dieses Offenbaren von Gottes Wesen und dass Gott und der Herr Jesus Christus unser Denken übersteigt und von dem normalen Menschen nicht greifbar ist in seinem Wesen und seiner Größe. Und ähnlich wird es auch über uns Kinder Gottes gesagt. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt, seht, welch ein Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also wir haben einen Namen von Gott bekommen, dass wir Kinder Gottes heißen. Und die Welt versteht es nicht. Sie kann es nicht greifen, weil es ihren Horizont übersteigt. Aber dieser unbekannte Name scheint noch auf eine weitere Dimension hinzuweisen oder ein Licht auf einen anderen Aspekt zu werfen. In 2. Mose 6, Vers 3, das ist die Geschichte des Exodus, der Erlösung des Volkes aus der Sklaverei, sagt Gott zu Mose, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Hier ist dieser hebräische Begriff El Shaddai. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Und später oder vor in 2. Mose 3, Vers 15 lesen wir auch, Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Jahwe, Herr, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Also Abraham, Isaak und Jakob hat sich Gott als El Shaddai, als der Allmächtige vorgestellt. Damit hat er seine Offenbarung ihnen gegenüber begrenzt. Sein Wesen ist noch weiter als das, dass er der allmächtige Gott ist. Sein Wesen übersteigt das noch um vieles ins Unendliche. Sein Name geht über das hinaus, dass er der Allmächtige ist. Israel in Ägypten hat er sich zusätzlich als Jahwe, als Herr vorgestellt. Hier spielt der Aspekt der Rettung und des Bundes eine große Rolle. Und in dieser Weise haben die Patriarchen ihn nicht gekannt. Dieser Erlösung eines Volkes und in einen Bund gestellt in diese mit Gott. Das bedeutet nicht, dass die Patriarchen diesen Namen Jahwe kognitiv nicht hätten begreifen können, sondern dass sie dieses Heilshandeln Gottes in dieser Art und Weise noch nicht erlebt haben und deshalb seinen Namen, seinen Charakter in dieser Art und Weise nicht kannten. Diese Beschreibung hier aus 2. Mose scheint darauf hinzuweisen, dass dieser unbekannte Name Jesu Christi für uns nicht immer unbekannt sein wird. Wenn Jesus Christus die vollendete Herrschaft oder die Herrschaft Gottes vollendet hat, wenn er den Sieg, den letztendlichen Sieg herbeigeführt hat, alle Feinde vernichtet, der neue Himmel und die neue Erde von ihm geschaffen wurden, dann werden wir verstehen, wer dieser Herr Jesus Christus wirklich ist. Noch ist sein Name vor uns verborgen, wie auch unser Name und noch verborgen ist. Aber wenn diese Weltzeit vorüber ist und die Offenbarung abgeschlossen ist, dann wird sein Name seinen Nachfolgern in einer Weise bekannt sein, weil sie ihn erlebt und gesehen haben als Retter, Erlöser, Richter und Herrn, König der Könige und Herr aller Herren. Sie haben es erlebt und erfahren, wie er gehandelt hat. Gregory Beale schreibt zu diesem Namen. Die symbolische Bedeutung des unbekannten Namens ist da die Bekräftigung, dass Christus die Verheißung des Heils und des Gerichtes noch nicht vollständig erfüllt hat, sondern allen seinen Charakter der Gnade und Gerechtigkeit umfassend offenbaren wird, wenn er kommt, um diese Verheißung zur Rechtfertigung seiner Anhänger zu verwirklichen. Obwohl alle seine Gnade und Gerechtigkeit wahrnehmen werden, wird nur sein Volk die volle Offenbarung seiner Gnade erfahren, während er gegenüber seinen Widersachern seine Gerechtigkeit vollständig Ausdruck verleihen wird. Kolosser 3, Vers 4 wird uns gesagt, wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Lieber Bruder, liebe Schwester, der Name Jesus Christi ist uns heute schon kostbar und wir freuen uns an diesem Namen Jesu Christi. Denn in ihm, in diesem Namen liegt unsere Rettung. Doch wenn wir diesen Herrn Jesus Christus in Ewigkeit sehen werden und das Ausmaß seiner Rettung erblicken können, seine liebende Fürsorge jeden Tag, sein Durchtragen, seine Bewahrung, seine souveräne Herrschaft, dann wird er uns so herrlich, so kostbar, so schön sein, dass wir uns in Ewigkeit an ihm erfreuen können und des Dankes und Lobes gar nicht erwehren können, wenn wir sehen, wie herrlich dieser Name wirklich ist. Der du heute schon Freude an Jesus Christus hast, du kannst dich auf noch viel größere Freude in der Ewigkeit freuen, wenn du siehst, wer er wirklich ist, in noch weit größerem Ausmaß. Neben dieser Freude für sein Volk, für seine Braut, zeigt dieser nächste Aspekt, dieses von Jesus Christus, der uns berichtet wird, seinen blutgetauchtes Gewand von einem harten und erbarmungslosen Gericht über seine Feinde. Wir sehen hier in diesem Bild, dass sein Gewand im Blut getaucht ist, ein Hinweis auf den göttlichen Streiter, auf den Krieger, der in Jesaja 63, 1 bis 6 vorgestellt oder prophezeit wird. Dagegen ist das Tier eine pervertierte Kopie auf Jesus Christus. Achtet darauf, wie das Tier in der Offenbarung beschrieben wird. Ich lese aus der Offenbarung 13, ab Vers 1 bis Vers 7. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah in seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier Macht gab und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerung redete. Und es wurde ihm gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und seinen Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Nation, jede Sprache und jede Nation. So wie Jesus Christus in unserem Predigtext herrlich dargestellt wird, so sehen wir hier ein Tier ihm gegenübergestellt, das völlig grausam und lästerlich dasteht. Es ist kein göttlicher Krieger, sondern ein antigöttlicher Krieger im Kampf gegen das Volk Gottes. Ihm und allen, die ihn anbeten, die seinen Zeichen tragen, in der Verfolgung, die in der Verfolgung und Verführung der Gemeinde mitgewirkt haben, stellt sich dieser göttliche Krieger Jesus Christus entgegen. Und wie ich sagte, das ist eine Anspielung auf Jesaja 63, 1 bis 4. Da heißt es, wer ist der, der von Edom kommt, von Bosra in grellroten Kleidern? Er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz einherzieht in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Kältetreters? Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Das Gewand Christi ist in Blut getaucht, weil er seine Feinde vernichten wird und ihr Blut wird fließen, wie Saft, das hochspritzt, wenn man beim Wein das Keltern durchführt. Jesus Christus, der Gotteskämpfer, kämpft, weil er sein Volk erlösen muss von ihren Feinden. Sein Volk wird hingeschlachtet und deshalb muss er ihre Feinde dahinschlachten, damit sein Volk ewige Erlösung Ruhe erlangt. Liebe Geschwister, die Erde, sie wird aufbewahrt, bis der Zorn Gottes über diese Erde, über den Satan, über all seine Schergen vollständig ist. Doch die Ungerechtigkeit dieser Erde wird ihr Ende finden, am Ende im Gericht des Gotteskriegers Jesus Christus, der für sein Volk kämpfen wird. Liebe Geschwister, wir können heute Leid erfahren, und unserem Streben nach Gerechtigkeit können wir keinen Ausdruck verleihen und sollen wir auch keinen Ausdruck verleihen, weil wir wissen, dass Gott, dass unser Jesus Christus Gerechtigkeit schaffen wird. Bei aller Ungerechtigkeit, die wir auch selber erfahren und erleben, können wir darin ruhen und können diese Ungerechtigkeit ertragen, weil wir wissen, unser Herr schafft Gerechtigkeit. Stattdessen beten wir für unsere Verfolger, für unsere Feinde, denn auch uns hat der Herr viel vergeben. So können wir für sie beten, aber wir wissen auch, dass jede ungesühnte Gerechtigkeit zuletzt von ihm ins Gericht gebracht wird. Jesus Christus, der Treue und Wahrhaftige, trägt hier auch noch einen weiteren Namen, und zwar wird er genannt das Wort Gottes. Er ist das Wort von Gott und über Gott. Gottes Wort muss sich erfüllen. Und vielleicht wird dieser Name deshalb in diesem Zusammenhang genannt, weil das Gericht über die Feinde Gottes noch ausstehend ist. Aber es wird sich erfüllen, Gottes Wort wird sich erfüllen. Während die Gläubigen um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi willen verfolgt werden, das wird uns in der Offenbarung mehrmals gesagt, dass sie um des Wortes Gottes willen verfolgt werden, wird sich dieses Wort Gottes den Verfolgern der Gemeinde entgegenstellen. Das Wort Gottes ist heute mächtig zu retten, zu erlösen, frei zu machen, unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Und am Ende der Zeit wird dieses Wort Gottes mächtig sein, zu richten und Gerechtigkeit zu schaffen. Herrlich ist dieser Herr Jesus Christus und sein Name. Wir dürfen uns freuen, dass die Erlösten in diesen Sieg von Jesus Christus mitgenommen werden. Hier heißt es weiter in unserem Text in Vers 14, die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Hier herrscht oft Unklarheit, ob es sich an dieser Stelle um die Engel handelt oder ob hier die Erlösten, die Heiligen gemeint sind. Aber es gibt einige Hinweise darauf in der Offenbarung selber, die zeigen, dass es hier die Gläubigen sind, die mit Jesus Christus hier in diesem Bild dargestellt werden im Himmel und die mit hineingenommen sind in seinem Sieg über die Feinde. Wir finden weiße Kleider als Beschreibung der Gläubigen sehr oft in der Offenbarung. Ich lese einfach mal ein paar Verse als Beispiel vor. In Offenbarung 3 zum Beispiel heißt es, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Oder in Offenbarung 6, Vers 11, und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien. So geht es weiter. Also wir sehen, dass diese weißen, reinen Kleider in der Offenbarung gebraucht werden und und von den Gläubigen sprechen. Also das ist der erste Hinweis. Aber vor allem in unserem größeren Kontext, hier in unserem Text, wenn wir ein bisschen davor gehen, in Offenbarung 19, auch noch in Vers 8 heißt es, wo es um das Hochzeitsmahl des Lammes geht, da werden die Gläubigen geschrieben, und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also hier sehen wir diese Kleidung der Heiligen, die in diese neuen Kleider gebracht werden. Ein zweiter Grund ist, wir finden das Bild von Jesus Christus und seiner Armee oder so von seiner Kampftruppe, dass das ein bekanntes Bild in der Offenbarung ist. Denkt zum Beispiel an die Musterung der hier 144.000 Kämpfer Gottes, ja, also die kämpfende Gemeindetruppe Gottes hier auf Erden. Da heißt es unter anderem auch über sie in Offenbarung 14, Vers 4, diese sind es, die sich mit den Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus dem Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Also sie sind in dieser Gefolgschaft, dieser Armee Christi. Dann in Offenbarung 17, Vers 14 wird das nochmal über die Gläubigen gesagt. Da heißt es, da geht es um die Könige, die mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige und die mit ihm Berufene und Auserwählte und Treue. Also hier wird auch berichtet über diesen Kampf zwischen Christus und dem Tier und den Königen dieser Erde. Und da wird gesagt, Christus ist da und mit ihm sind die Berufenen, Erwählten und die Treuen. Also eine Umschreibung für die Heiligen. Genau, also wir finden Hinweise, dass hier mit die Gläubigen gemeint sind, die mit wie Christus auf einem Pferd oder ja, Pferd sitzt, auf einem Ross sitzt, auch sie mit ihm dabei sind. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus ist nicht nur damit verbunden, dass es das Gericht über die Welt gibt, sondern auch die Vereinigung von Christus mit der Gemeinde, damit die Gemeinde vor der Welt offenbar wird, gerechtfertigt, rehabilitiert wird. In Daniel 7, Vers 27 heißt es, und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Also die Gläubigen werden mit hineingenommen in diesen Sieg des Herrn Jesus Christus. Wir stehen auf der Seite des Siegers und dürfen mit ihm herrschen. In welcher Weise ist unsere Anwesenheit beim König, bei diesem siegreichen Herrn überhaupt notwendig? Können wir irgendwas beitragen? Haben wir irgendwelche Kraft, die er zusätzlich benötigt, damit er diesen Sieg erringen kann am Ende? Sind wir deshalb dabei? Ich denke, die Antwort ist uns allen klar. Unsere Stärke oder Weisheit braucht er nicht, um zu siegen, sondern dass wir mit ihm kommen, dass wir dabei sind, ist gleichzeitig auch seine Legitimation für das Gericht. Denn die, die mit ihm kommen, sie sind diejenigen, die von dem Tier und von dem falschen Propheten und von den Königen der Erde verfolgt, bedrängt und verführt wurden. Und Jesus Christus führt uns mit in seinem Sieg, weil er uns vor den Augen der ganzen Welt rehabilitiert. Als nächstes in Vers 15 wird uns gesagt, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Also hier haben wir diesen Kontext zu dem, dass Jesus Christus richtet und durch sein Wort seine Feinde schlägt. Dieses Hüten mit einem eisernen Stab hat eine zweifache Bedeutung. Das heißt, wenn ein Hirte einen eisernen Stab mit sich führt, ist das auf der einen Seite dazu da, dass er seine Herde schützt. Auf der anderen Seite ist so ein eiserner Stab da, um die Feinde der Herde zu vernichten. Und mehr in diesem Sinne ist hier dieses Hüten der Nationen gemeint, dass er sie schlagen wird, vernichten wird mit seinem eisernen Stab. Ja, diesen Hinweis auf das Wort Gottes, das wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist, das durchdringt und schlägt, wir hatten es heute auch schon gehört aus Hebräer 4, da wird es uns gesagt. Aber auch in Johannes 12, Vers 48 wissen wir, dass es das Wort Gottes ist, das am Ende das Gericht und den Sieg über alles Gottlose bringen wird. Da heißt es in Johannes 12, 48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Ich möchte noch kurz dazu sagen, dass es hier bei diesem Tod, den die Feinde Christi erhalten oder den sie erfahren, dass es sich hier sehr wahrscheinlich nicht um den physischen, sondern um den geistlichen Tod handelt. Denkt daran, dass wir uns in einer Vision, in einem Bild befinden. Wir sollen nicht davon ausgehen, dass mit der Wiederkunft von Jesus Christus jeder Mensch hier auf dieser Erde mit einem Schwert getötet wird, sondern vielmehr meint es in der Hinsicht, dass mit der Ankunft und mit dem Gericht Jesu Christi das Gericht über sie gesprochen wird und sie diesen ewigen geistigen Tod erfahren. Vers 16, letzter Aspekt der Beschreibung dieses herrlichen Siegers, Jesus Christus. Er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Der Begriff König der Könige stammt aus Daniel Kapitel 4 und er taucht in dem Kontext auf, wo Nebukadnezar sich über Gott erhebt. Und Daniel diese Prophezeiung erhält über Nebukadnezar, dass er, wenn er sich überhebt, dass Gott ihn sehr tief demütigen wird. Ich möchte einige Verse aus diesem Zusammenhang vorlesen. Es ist Daniel Kapitel 4. Ich lese erstmal Vers 17, 19 und 22 und 23. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark war und dessen Höhe an den Himmel reichte und der über die ganze Welt her zu sehen war, das bist du, König, der du groß und stark geworden bist. Deine Größe nahm zu und reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern und vom Tau des Himmels lässt man dich benetzen. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen, dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht. Vers 31, und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte mir zurück und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Dann am Ende die berühmten Worte Nebukadnezars in Vers 34, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels oder den König der Könige, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Nebukadnezar hat sich gegen Gott erhoben, hat gesagt, er ist derjenige, der Macht und Majestät hat und er wurde gedemütigt. Und so wird es auch dem Tier und dem falschen Propheten ergehen und auch den Königen der Erde, die sich gegen das Volk Gottes richten, die gegen Christus und seine Autorität aufbegehren. Christus ist derjenige, der über jeden Quadratzentimeter dieser Erde spricht. Es gehört ihm, es ist mein. Und deshalb tritt er ihnen entgegen, weil ihre Autorität eine falsche Autorität ist. Ich habe hier die ersten Verse in Ausführlichkeit bin ich stehen geblieben. Die nächsten Verse sind eher schneller im Durchgang, also bitte habt noch ein bisschen Geduld beim Betrachten. Wir sehen jetzt in Vers 17 und 18, dass die Vernichtung der Feinde Gottes angekündigt wird. Hier heißt es, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes. Damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch Sklaven, sowohl von Kleinen als auch Großen. In dieser Einladung des Engels zu einem Festmahl haben wir zwei Parallelen in der Offenbarung. Zum einen ist es die Verkündigung des Engels in Offenbarung 18, 1 und 2, wo es um Babylon geht. Da sagt der Engel, und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Also da wird das Gericht über Babylon in der Hinsicht beschrieben, dass wenn Babylon zerstört ist, wird er ein Ort für unreine Vögel sein, der Aasfresser sein, ein Zeichen von Gericht Gottes über Babylon. Und da werden, wie auch in unserem Text, diese Vögel erwähnt. Die andere Parallele, die wir finden, ist fast schon eine makabre Gegenüberstellung. Und zwar hier das Festmahl für die Vögel, die die Toten aufpicken. Und auf der anderen Seite das Hochzeitsmahl des Lammes mit seiner Braut. Während die Gläubigen ihre Vereinigung mit Jesus Christus feiern, erfreuen sich Aasfresser an den Gottlosen. Dieser Gegenüberstellung zeigt deutlich die Scheidung am Ende der Tage. Es gibt Rettung oder Gericht. In Hesekiel 39, das ist auch ein Text, der einen großen Hintergrund liefert zu unseren Texten jetzt ab Offenbarung 19 noch rüber in Offenbarung 20, werden auch diese beiden Festmäler gegenübergestellt. Also auf der einen Seite dieses Festmahl über die Leichen, also die Tiere, die Leichen der Feinde Gottes fressen und auf der anderen Seite dieses Festmahl der Gläubigen, der Gerechten mit Gott, mit Jesus Christus. Da heißt es in Hesekiel 39, 17 bis 20, und du, Menschensohn, so spricht der Herr, sage zu den Vögeln aller Art und zu allen Tieren des Feldes, versammelt euch und kommt, sammelt euch von allen Seiten her zu meinem Schlachtopfer, das ich für euch schlachte, einem großen Schlachtopfer auf den Bergen Israels und fresst Fleisch und trinkt Blut. Fleisch von Helden sollt ihr essen und Blut von Fürsten der Erde sollt ihr trinken. Widder, Lämmer und Böcke, Stiere, Mastvieh aus Baschan sind sie alle. Und Fett sollt ihr fressen bis zur Sättigung und Blut trinken bis zur Trunkenheit von meinem Schlachtopfer, das ich für euch geschlachtet habe. Und ihr, jetzt spricht er das Volk an, sollt euch an meinem Tisch sättigen mit Pferden und Reittieren, mit Helden und allerlei Kriegsleuten, spricht der Herr, Herr. Dieses Festmahl, wir sehen sogar hier bei diesem Festmahl die Verbindung, dass sein Volk auch in diesem Krieg mit drinne ist und an diesem Festmahl mit dem Herrn Jesus Christus gleichzeitig auch mit ihm verbunden ist und mit ihm vereinigt ist. Liebe Geschwister, welche Freude, dass wir eingeladen sind zum Festmahl, zum Hochzeitsmahl des Lammes und nicht zu denen gehören, die das andere Festmahl erleben müssen, wo sie das Mahl sind. Und dank unserem Herrn für seine Rettung und sein Erbarmen über uns. Als nächstes, nach dieser Ankündigung des Sieges über die Feinde, sehen wir die Niederlage des Tieres, des falschen Propheten und all ihre Anhänger. Ich lese nochmal Vers 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt und mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahm und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Es kommt zum Armageddon, es kommt zur Entscheidungsschlacht. Diese Schlacht wird in der Offenbarung die Schlacht oder der Krieg genannt, mit bestimmten Artikeln. Wir finden häufig in der Offenbarung, dass im Griechischen der Begriff Krieg oder Schlacht ohne bestimmten Artikel auftaucht, also einfach Krieg oder Schlacht. Aber an drei Stellen in der Offenbarung wird es der Krieg oder die Schlacht genannt. Wir finden das in unserem Text in Vers 19. Dann haben wir es vorher schon einmal gesehen, Offenbarung 16, Vers 14, da heißt es, schlag das mal bitte auf. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Also hier wird es der Krieg genannt. In unserem Text wird es auch der Kampf oder der Krieg genannt. Und dann taucht es noch einmal in der Offenbarung Kapitel 20 auf, Vers 7 bis 9. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Also diese drei Stellen sprechen von dem Krieg, und es ist ein Hinweis darauf, dass in allen drei Stellen wird der gleiche, dieser eine letztendliche Aufstand gegen Gott und sein Volk beschrieben. Es ist die Vereinigung aller Gottlosen unter die Herrschaft des Tieres und der Könige gegen Christus und seine Gemeinde. Es ist bestimmt oder sehr wahrscheinlich keine physische Schlacht an einem bestimmten Ort, sondern es ist eine Einigkeit der ganzen Welt, die sich gegen die Gemeinde und gegen Christus verbündet. Und wir haben dieses Bild in der Offenbarung schon häufiger gesehen. Nehmen wir die verschiedenen Stellen, die wir gerade gesehen haben, über diesen Krieg, diesen bestimmten Krieg, dann sehen wir, dass Satan und seine Repräsentanten nicht nur gegen Christus und seine himmlische Armee, sondern auch gegen Gott, die Heiligen und die geliebte Stadt Krieg führen. Und dabei entstammt dieses Bild der Schlacht aus Hesekiel 39, der Angriff von Gog aus Magog gegen das Volk Israel. Heißt es in Hesekiel 39, 1 bis 5, und du, Menschensohn, weissage über Gog und sprich, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosh, Mesech und Tuba. Und ich werde dich herumlenken und dich gängeln und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand fallen lassen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Scharen und die Völker, die mit dir sind. Den Raubvögeln aller Art und den Tieren des Feldes habe ich dich zum Fraß gegeben. Auf dem freien Feld sollst du fallen, denn ich habe es geredet, spricht der Herr, Herr. Was deutlich wird, die Versammlung, diese letztendliche Schlacht wird von Jesus Christus veranlasst. Es ist so interessant, wie es in Hesekiel heißt, ich werde dich herumlenken und dich gängeln und dich heraufziehen lassen. Christus führt es zu diesem letztendlichen Klimax, zu diesem Höhepunkt. Christus führt es dahin. Er führt die Schlacht vorbei. Doch bei diesem Kampf, bei dieser Schlacht gibt es eine große Überraschung. Ein Ausleger bringt das gut auf den Punkt. Es gibt keinen Kampf. Der Kampf löst sich in ein Gericht durch das Wort Gottes auf. Das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist ihnen überlegen. Er ist der Mächtige. Es ist kein Kampf Yin und Yang ausgeglichen und müssen irgendwie im Gleichgewicht stehen. Und nein, unser Herr ist Herr aller Herren, König aller Könige. Es ist eine einseitige Angelegenheit, diese Schlacht, dieser Kampf. Sie denken, sie versammeln sich zur Schlacht, dabei ist es ihre Hinrichtung, der sie jetzt beiwohnen. Das Tier hat göttlichen Anspruch gestellt und der falsche Prophet hat ihn dabei unterstützt. Und sie halten dafür ewige Strafe. Sie haben aufbegehrt und sich aufgelehnt gegen die Königsherrschaft Christi und sich gegen sein Volk gewandt. Und sie halten ewige Strafe, sie werden in Feuersee geworfen. Es ist nicht zwingend notwendig, dass hier damit gemeint ist, dass wirklich zwei Individuen gemeint sind, die in den Feuer, oder wirklich nur zwei Individuen gemeint sind, die in den Feuersee geworfen sind, sondern dass alle, die in dieser Rolle des Biestes oder des Tieres und des falschen Propheten agieren, am Ende in dieser Art und Weise gerichtet werden. Sie erhalten das gleiche Gericht wie auch der Satan, der Drache, das wird uns später in der Offenbarung berichtet. Und auch Hesekiel 38, wo wir uns auch immerhin noch in diesem Bild von Gog und Magog befinden, wird es genannt. Da heißt es, und ich werde ins Gericht mit ihm gehen, also mit Gog, durch Pest und durch Blut und einen überschwemmenden Regen und Hagelsteine, Feuer und Schwefel lasse ich auf ihn regnen und auf seine Scharen und auf die Völker, die mit ihm sind. Ich möchte zum Abschluss kommen. Gerechtigkeit wird wohnen im neuen Himmel und auf der neuen Erde, weil Jesus Christus, der herrliche Herr und König für Gerechtigkeit, sorgen wird. Er ist der Treue und Wahrhaftige, gekrönt mit vielen Diademen, das Wort Gottes, der Herr aller Herren. Und wir werden mit ihm sein. Und wir wollen uns trösten lassen durch dieses Wort Gottes, denn Gott wird alle Ungerechtigkeit richten. Wenn du die Ungerechtigkeiten in deinem Leben siehst, kannst du wissen, Gott wird sie richten. Wir wollen uns ermutigen lassen, Jesus Christus ist Sieger. Wir wollen uns anspornen lassen durch dieses Wort, noch ist Zeit für Gnade. Und diese Erwartung seiner Wiederkunft soll uns stärker werden, noch größer werden. Denn dann werden wir sehen, wer er wirklich ist. Ein Namen, den niemand kennt. Wir werden ihn in einem Licht erblicken, wie ihn wir jetzt noch nicht kennen. Und wir werden uns an ihm erfreuen. Amen.